Er trägt uns und wir einander, das war ja das Thema vom gestrigen Wir einander Tag. Und da haben wir uns stark auch damit beschäftigt, was einfach manchmal sehr herausfordernd ist im Leben mit Jesus. Da ging es auch um das Thema Leiden, da ging es um die Frage, ob unser Verständnis vom Christsein, ob das eigentlich tatsächlich biblisch legitimiert ist, ob wir uns manchmal nur die positiven Dinge aussuchen wollen. Und heute geht es um die Frage, was macht denn jetzt diese Gemeinschaft auch aus, in die wir eingebunden sind und die uns so auch mitträgt. Was christliche Gemeinschaft so besonders macht. Und für die heutige Predigt habe ich euch einen Brief aus dem Kolosser mitgebracht. Und ich will euch erstmal kurz zeigen, Kolosser 3, wo wir da stehen und sozusagen, was bisher geschah. Das kennt ihr, ne, aus irgendwelchen Serien immer. Und mir sind zwei Dinge wichtig. Ne? Man muss sich ja orientieren. Wenn man sich das Thema anschaut, christliche Gemeinschaft, worum geht es, dann gibt es immer so ein bisschen zwei Gefahren. Die eine Gefahr besteht darin, dass man sagt, die Leute in der Gemeinschaft sind so toll und alle so prima und da kann es ja gar nicht Probleme geben, weil die alle so super nett sind. Wenn man euch jetzt so hier sieht am Sonntagmorgen, so fröhlich lächelnd, gut gelaunt, herrliches Wetter, was soll denn da passieren? Das Problem ist, dass es irgendwann auch wieder regnet und dass die Laune auch je nachdem, ne, HSV und alle möglichen Themen, auch wieder kippen kann. Das ist das eine. Das zweite ist, dass man bei dem Thema leicht schnell in irgendwelche Appelle kommt und sagt, also christliche Gemeinschaft, und das muss doch, und Freunde, wir müssen uns nur ein bisschen anstrengen, streng dich doch mal ein bisschen an, reiß dich mal ein bisschen zusammen, sei doch mal ein bisschen geduldiger und all diese Dinge. Und deshalb ist es mir wichtig zu gucken in dem Brief von Paulus, wo das eigentlich vorkommt. Und es gibt mindestens zwei oder drei Dinge, die ganz wichtig sind, die vorher sind. Zunächst einmal geht es in dem Brief immer um Jesus. Das bei Paulus irgendwie ist das immer so bei dem. Ne? Also da hat er sich mal was überlegt, ne? An Ordnung, Struktur. Und es scheint auch Sinn zu ergeben. Es geht immer zunächst einmal um Jesus. Wer ist er? Was macht ihn aus? Wer ist er als Person? Und das Zweite ist dann immer das Thema, was verändert sich, wenn ich anfange, mit Jesus zu leben? Was hat er eigentlich getan in meinem Leben? Und dann die Ausrichtung auf seine Welt, auf seine Werte. Und dann kommen wir zum Thema Gemeinschaft. Aber keine Abkürzung so nach dem Motto, Sonntagmorgen, gehst in die Kirche, benimm dich mal und mach ein freundliches Gesicht. Wenn wir so daran gehen, dann wird es immer schräg und immer schief. Und deshalb also dieser kurze Einblick. Jetzt schauen wir uns schon direkt den Bibeltext an, Kolosser 3, die Verse 12 bis 17. Und die Dinge, die hier vorne so ein bisschen, vielleicht kann man es erkennen, rot markiert sind, das sind so Stichworte, auf die wir ein bisschen näher angehen. Das schreibt also Paulus: Geschwister, ihr seid von Gott erwählt. Ihr gehört zu seinem heiligen Volk. Ihr seid von Gott geliebt. Darum kleidet euch nun in tiefes Mitgefühl, in Freundlichkeit, Bescheidenheit, Rücksichtnahme und Geduld. Geht nachsichtig miteinander um und vergebt einander, wenn einer dem anderen etwas vorzuwerfen hat. Genauso wie der Herr euch vergeben hat, sollt auch ihr einander vergeben. Vor allem aber bekleidet euch mit der Liebe. Sie ist das Band, das euch zu einer vollkommenen Einheit zusammenschließt. Der Friede, der von Christus kommt, regiere euer Herz und alles, was ihr tut. Als Glieder eines Leibes seid ihr dazu berufen, miteinander diesen Frieden zu leben. Und seid voll Dankbarkeit Gott gegenüber. Lasst die Botschaft von Christus bei euch ihren ganzen Reichtum entfalten, unterrichtet einander in der Lehre Christi und zeigt einander den rechten Weg. Tut es mit der ganzen Weisheit, die Gott euch gegeben hat. Singt Psalmen, Lobgesänge und von Gottes Geist eingegebene Lieder. Singt sie dankbar und aus tiefstem Herzen zur Ehre Gottes. Alles, was ihr sagt und alles, was ihr tut, soll im Namen von Jesus, dem Herrn, geschehen. Und dankt dabei Gott, dem Vater, durch ihn. Soweit dieser Abschnitt. Und wir gehen den mal der Reihe nach durch. 7 Punkte, die ich ganz kurz mit euch sozusagen dann jeweils ansprechen möchte. Das erste, was ist das Wesen von Gemeinschaft oder Wesentliches? Es ist eine Idee Gottes. Es ist nicht mein Einfall, es ist nicht der Einfall von Yoshi oder Markus oder von Ansgar Hörsting gewesen, sondern es ist Gottes Idee, Gemeinde, Gemeinschaft. Paulus beschreibt das aus der Sicht Gottes. Er ist derjenige, der auswählt und nicht wir. Hier steckt in diesem ersten Vers, in diesem von Gott erwählt, dieser Begriff, der griechische Begriff, der auch für Gemeinde dann insgesamt steht, dieses Auserwähltsein. Eine Gemeinde ist also immer so eine Auswahlmannschaft, könnte man sagen. Vielleicht auch manchmal ein schwieriges Thema, gerade im Moment, aber ist auch egal. Aber eine Auswahlmannschaft, von Gott ausgesucht, ausgesondert. Warum? Weil er möchte, dass Menschen als sein Volk zusammen leben. Nicht als Einzelleute, sondern als sein Volk. Gott möchte das. Er fügt hinzu, Gemeinde ist keine Option für die besonders Schlauen oder für die besonders Frommen oder für die besonders Bedürftigen, sondern Gemeinde ist das, wozu du gehörst, wenn du Christ bist. Das ist so auch wie in jeder Familie. Das sucht man sich ja nicht unbedingt aus. Das bedauern ja auch manche. Aber wesentliche Menschen in deinem Leben suchst du dir auch nicht aus. Deine Eltern zum Beispiel suchst du dir nicht aus. Deine Geschwister suchst du dir nicht aus. Sondern du wirst da hineingestellt. Und das ist irgendwie Gottes Plan für unser Leben. Und Gemeinschaft ist etwas, was heute ja unglaublich herausgefordert ist, weil wir alle denken, wir müssten es genau planen und wir müssten es genauso machen, wie wir das gerne hätten. Aber die Bibel macht eigentlich deutlich, dass Gott uns in Umstände hineinstellt, dass er uns aussucht und dass er möchte, dass wir in diesen Umständen dann eben reifen. Was macht Gemeinschaft heute so schwer? Welche Herausforderungen gibt es? Der Soziologe Andreas Reckwitz hat davon gesprochen, dass wir eine Gesellschaft der Singularitäten geworden sind. Das bedeutet also, dass jeder Mensch was Besonderes sein will. Also jeder Einzelne. Und das ist ja irgendwie ganz schön, ne? Wenn man sagt, du bist wirklich was Besonderes, du bist besonders schön, besonders toll. Wenn du für 10 Leute, die besonders sind, ein Abendessen gestalten willst, dann wird es schon schwierig. Manchmal, so von den Mahlzeiten oder in der Familie oder auch in der Gemeinde. Wir brauchen das andere eben auch, dass wir sagen, wir sind nicht nur besonders, sondern wir gehören auch zusammen, ja, mit unseren Besonderheiten. Das zweite ist, dass wir echte Schwierigkeiten haben, in unserer Zeit gut zu kommunizieren. Werden wir gleich nochmal drauf kommen, aber es ist eine riesige Herausforderung. Zum Beispiel in den sozialen Medien, wo manche immer meinen, man kann irgendwie so alles irgendwie raushauen, egal wie. Und wir haben heute ein großes Problem, weil das mit der Gemeinschaft manchmal nicht so gut klappt, mit Einsamkeit. Es gibt verschiedene westliche Länder, die anfangen, Ministerien für bzw. gegen Einsamkeit zu errichten. Das ganz normale Zusammenleben. Und die Frage ist, kann Gemeinde in dieser Zeit, wo alle so besonders sein wollen, wo das Reden miteinander schwierig ist, wo es so viel Einsamkeit gibt, kann Gemeinde ein Ort sein, wo wir Gemeinschaft lernen, wo Leute wieder andocken können, auch wenn sie ein bisschen komisch sind? Bin ich auch manchmal. Fragt meine Frau, die ist da hinten. So, oder, ja, ist es möglich, dass wir wieder ein Ort sind, wo Menschen, die auch schwierig sind, wo die wieder reinkommen? Ich glaube, dass das eine ganz zentrale Frage für unsere Gesellschaft ist und auch eine zentrale Frage, was missionarische Wirkung ausmacht. Finden Menschen bei uns ein Zuhause? Gelingt das? Und das wird nicht gelingen, wenn wir eine falsche Einstellung, eine falsche Haltung zur Gemeinde und ein falsches Verständnis von Gemeinschaft haben. Der Theologe Dietrich Bonhoeffer, von wem will ich euch ein bisschen was noch erzählen, war jemand, der als Widerstandskämpfer sehr bekannt geworden ist, der dieses tolle Lied geschrieben hat, von guten Mächten wunderbar geborgen. Was wenige Leute wissen, ist, dass er sich intensiv auch damit beschäftigt hat, was macht Gemeinschaft aus. Der hat eigentlich so den Klassiker über Gemeinschaft geschrieben, gemeinsames Leben. Und der hat da auch wissenschaftlich sogar drüber gearbeitet. Und ein erstes Zitat von ihm lautet zum Thema Gemeinschaft, weil Gott uns längst, bevor wir in das gemeinsame Leben mit anderen Christen eintraten, mit diesem zu einem Leib zusammengeschlossen hat in Jesus Christus. Darum treten wir nicht als die Fordernden, sondern als die Dankenden und Empfangenen in das gemeinsame Leben mit anderen Christen ein. Es geht erst zuerst immer darum, zu danken und zu sagen, ey, das ist gut, dass wir dazu zugehören. Es geht nicht bei Gemeinde zuerst um Menschen, es geht nicht darum, was sie sollte, sondern das ist erstmal ein Geschenk, eine Idee Gottes, über die wir uns freuen können und die unser Leben eben reich machen soll. Es ist super wichtig, wir fangen nicht mit Appellen an, sondern wir fangen mit dem an, was Gott getan hat. Das Zweite, was wichtig ist bei Gemeinschaft, das ist immer noch im gleichen Vers, falsche Farbe, ist Empathie, dass das wesentlich ist für Gemeinde Gottes. Und das könnt ihr nochmal hier sehen. Kleidet euch nun in tiefes Mitgefühl. Und Paulus führt ja noch ein paar Dinge auf. Und wenn wir uns das anschauen, ist zunächst einmal wichtig, dass all diese Dinge, die da aufgeschrieben werden, dass das beschreibt, wie Jesus ist. Wie Jesus mit dir ist und mit mir. Dass er mit dir und mit mir tiefes Mitgefühl hat, freundlich ist, dass er bescheiden war, dass er Rücksichtnahme und Geduld gelernt hat. Wir brauchen diese Empathie, dieses Mitgefühl. Wenn man es genau anguckt, dann hat das immer was mit den Eingeweiden zu tun. Also so etwas, was man im Inneren spürt, was einem an die Nieren geht, an den Magen, was einen wirklich ganz tief betrifft. So geht Jesus mit uns um. Man könnte es auch anders formulieren und einfach darauf hinweisen, dass Gott die höchste emotionale Intelligenz aller Lebewesen hat. Es gibt niemanden, der sozial, emotional intelligenter ist als unser Gott. Der weiß, was du brauchst, der kennt dich, der kennt deine Bedürfnisse. Und das war auch ein Grund, weshalb Jesus über 30 Jahre auf dieser Erde gelebt hat. Also habt ihr da mal drüber nachgedacht, weshalb das so lange war? Also 30 Jahre, hätte man das nicht ein bisschen abkürzen können? 30 Jahre ist wirklich lange. Und die meiste Zeit davon hat er überhaupt gar nichts Besonderes gemacht, sondern hat relativ normal gelebt. Erst mit 30 Jahren hat er angefangen, so öffentlich zu wirken. Ganz ehrlich, ist es Zeitverschwendung gewesen? Warum diese 30 Jahre? Was hat er da alles gemacht? Jesus ist in dieser Zeit durch die Pubertät gegangen. Jesus hat in dieser Zeit mit seinen Eltern zusammengelebt. Er war in einer Schule vermutlich, in einer Tora-Schule. Er hat einen Beruf erlernt und die Arbeitswelt kennengelernt. In einer Gesellschaft, in der Familie der höchste Wert überhaupt war, hat er über 30 Jahre als Single gelebt. Der ist auf jeder Familienfeier gefragt worden, sag mal, ey, hast du eigentlich schon eine? Ja? Wann heiratest du denn? Der kennt all diese ganz schrägen Situationen, der kennt dieses Genervtsein. Ich sag mal, der war ja immer freundlich trotzdem, ne? Ist ja auch klar. Aber er kennt all diese Situationen. Das hat er 30 Jahre sich angetan, damit er dich und mich versteht, wenn wir montags morgens schlecht gelaunt zur Arbeit fahren. Dass du nicht sagen kannst, nee, ich weiß, Jesus, du kennst das doch gar nicht. Doch, der kennt das. Der war auf der Baustelle und auch bei ihm waren die Materialien nicht geliefert worden, die er letzte Woche per Mail geschickt hat. Ja? Das war auch bei ihm so. Jesus kann mit dir und mit mir mitfühlen. Und er hat viel investiert dafür. Und das müssen wir auch machen. Gemeinde und ist ja Familie und muss der Ort sein, wo wir das auch lernen. Manchmal ist es so, dass Familie der Ort ist, wo manche den Eindruck haben, in der Familie muss ich mich nicht benehmen. Das habe ich diese Woche noch mal so gehört. Ne? Manche haben deshalb auch keine Lust auf Familienfeiern mehr, weil es da immer irgendwelche Onkels und Tanten gibt, die irgendwelche ganz bescheuerten Fragen stellen. Ne? Also so von wegen, was, oh, bist du aber groß geworden? Oder oh, du siehst aber schlecht aus. Kennt ihr solche Begrüßungen von Familienfeiern? Kommt jemand wieder, du hast ihn 2 Jahre nicht gesehen. Oder, ey Mann, du siehst aber schlecht aus. Muss ich mir Sorgen machen? Das ist doch mal eine freundliche Begrüßung. Oder? So. Jesus ist derjenige, der uns kennt und der Mitgefühl hat. Gemeinde muss der Ort sein, wo wir lernen, vernünftig miteinander umzugehen und vernünftig miteinander zu reden. Und das üben wir jetzt. Haben wir gestern auch mal gemacht. Wir machen jetzt eine ganz kurze Session. 2x2 Minuten. Ihr schnappt euch eine Person, möglichst dicht bei euch, und ihr trainiert das jetzt einfach mal, ja? 1 Minute die eine Person, 1 Minute die andere. Wie geht es dir gerade? Wie war deine vergangene Woche? Nutz die Zeit. Es geht los, ja? Seid ihr dabei? Also, macht's. Lieben, die 2 Minuten sind natürlich viel zu schnell rum, aber ihr könnt bei Tee und Kaffee nachher ja noch weiter trainieren. Ja, und denkt dran, gut zuhören, nicht nur selber reden, sondern den anderen zuhören und mit ihm unterwegs sein. Also, wir müssen das trainieren. Jeder Sonntag ist so eine kleine Trainingseinheit an der Stelle. Das Dritte, was Gemeinde ausmacht, ist das Thema Vergebung. Vers 13, ne, geht nachsichtig miteinander um und vergebt einander. Also, mir ist da immer ein Satz vom früheren Gesundheitsminister Spahn in Erinnerung geblieben. Der hat ja viel gesagt, und ein besonders kluger Satz von ihm zu Beginn der Corona-Krise war: Wir werden einander viel zu vergeben haben. Recht hatte er, ja. Und es gibt leider unglaublich viele Beziehungen, auch unter Christen, wo das nicht gelingt. Das gab es auch in Corona. Unglaublich viele Menschen, und ich höre das auch, dass es Beziehungsabbrüche gibt, auch unter Christen. Man redet nicht mehr miteinander. Und wir haben uns in der Gemeindeleitung da neulich mal unterhalten, woran liegt das eigentlich? Das ist doch unser Kerngeschäft eigentlich, ja? Unser Kernding, dass wir sagen, Jesus ist für uns gestorben, er hat meine Schuld vergeben, deshalb sollen wir einander auch vergeben. Also ist ja eigentlich nur so ein kleiner Dreisatz, ne? So, sozusagen. Was ist daran so schwierig? Wieso klappt das gerade auch bei Christen nicht? Wir haben da so ein bisschen so überlegt, zusammengetragen. Zum einen, dass es hohe Erwartungen gerade unter Christen gibt. In der Gemeinde müsste es doch so und so sein, ja? Also da müssten die wissen doch, wie es geht, die haben auch die Bibel, das müsste doch so oder so sein. Da werden eigene Fehler oft besonders wenig gesehen. Da sind wir das nicht geübt, das einander zu spiegeln. Es gibt auch in der Gemeinde Menschen, die den Eindruck haben, wenn ich meine Fehler, meine Schwächen zeige und zugebe, dann habe ich verloren. Scham ist ein großes Thema in unserer Gesellschaft. Und auch in Gemeinden. Ich möchte mein Gesicht nicht verlieren. Es gibt viele unverarbeitete Dinge im Leben von Menschen. Und manche ziehen im Laufe ihres Lebens fast so einen ganzen langen Zug an Sachen mit sich herum und sind dann nicht mehr in der Lage, das abzulösen. Den Schmerz aushalten. Das können Menschen nicht, wenn sie verletzt worden sind, sondern sie machen zu. Und wir haben gesagt, und wir glauben auch, manchmal haben wir den Eindruck, wir wissen gar nicht mehr, wie schön das ist, wenn wir Vergebung erfahren und wenn wir Vergebung einander zusprechen. Wir sind nicht aufgerufen, die perfekte Gemeinschaft zu sein. Das sind wir einfach nicht. Das kriegen wir nicht hin. Aber wie toll wäre es, wenn Gemeinde der Ort ist, wo wir einander vergeben können, Vergebung zusprechen können, wo wir aufrichtig um Entschuldigung bitten können, wo wir eine Träne oder auch viele Tränen vergießen können, weil uns Dinge wirklich leid tun. Es gibt auf der anderen Seite auch Menschen, die sind in ihrem Herzen so hart und fordernd geworden, auch der Gemeinde gegenüber, dass Vergebung super schwer fällt. Und da nochmal hier Dietrich Bonhoeffer, wer seinen Traum von einer christlichen Gemeinschaft mehr liebt als die christliche Gemeinschaft selbst, wird zum Zerstörer jeder christlichen Gemeinschaft, ob er es persönlich noch so ehrlich, so ernsthaft und hingeben meint. Es gibt in unseren Tagen eine zunehmende Anzahl von Menschen, die nicht mehr in einer Gemeinde sind, weil sie sagen, ich kenne keine Gemeinde, die meinen Ansprüchen genügt. Ich kenne keine Gemeinde, die das wirklich lebt. Und da bin ich mir zu schade. Oder ich bin zu verletzt worden, als dass ich mir das nochmal antue. Aber ihr Lieben, da müssen wir wirklich ran. Auch nach Corona ist das noch so, dass es zwei Gründe gibt, weshalb Leute nicht mehr in die Gemeinde gehen. Die einen, die wirklich so verletzt sind, und denen müssen wir sagen, ey, lass uns drüber reden, wie du heil wirst, aber komm zurück in die Gemeinschaft. Und dann gibt es die anderen, die sagen, ich habe es mir echt gut eingerichtet, so von zu Hause, ne? Ich frühstücke jetzt nochmal gerade, ne? Herzliche Grüße an alle, die jetzt gerade frühstücken. So, ne? Ey, super, wir hoffen total, dass es schmeckt, also ich hoffe es wirklich, aber es wird trotzdem super gut, dich hier wieder zu sehen. Und dich hier wieder vor Ort dabei zu haben und mit dir hier einen Kaffee zu trinken nach dem Gottesdienst. Wir brauchen das Echte, wir brauchen die Nähe, wir brauchen das direkte Gespräch. Gemeinschaft ist nicht ersetzbar. Und das müssen wir wieder lernen. Gemeinschaft ist das, was Jesus wirklich von uns möchte. Und deshalb lasst uns das nochmal neu probieren. Das nächste, was dann natürlich dazu gehört, ist Liebe. Das kommt häufig vor in der Bibel und natürlich auch in unserem Abschnitt. Und Paulus schreibt hier in unserem Abschnitt davon, dass die Liebe, bekleidet euch mit der Liebe, sie ist das Band, das euch zu einer vollkommenen Einheit zusammenschließt. Oder man könnte es auch anders übersetzen, dass die Liebe das Besondere ist, das alle anderen Eigenschaften zusammenschließt, je nachdem, wie man das liest. Liebe ist zentral. Und wenn ihr heute mal fragen würdet, was, wenn wir an Menschen denken, die erfolgreich sind, die besonders sind, was wären Tugenden, die sie besonders auszeichnen, dann würde irgendwie keiner auf die Liebe kommen, oder? Dann würden wir sagen, also was stellst du dir vor unter einem erfolgreichen, gelingenden Leben? Ich habe meine Ziele erreicht. Ich habe was aus mir gemacht. Ich habe mich durchgesetzt. Ich habe mich gebildet. Ich habe Dinge erreicht. Aber das Besondere ist tatsächlich in der Bibel und hier in diesem Abschnitt, dass Liebe das zentrale Ding ist. Liebe hat in keinem anderen System eine so herausgehobene Stellung wie im Neuen Testament im Miteinander. Und jetzt fragt euch mal, wenn ihr Kinder habt oder so, wollt ihr, dass die erfolgreich sind, dass die ihr Abitur möglichst gut machen, super Job haben? Oder denken wir auch als Eltern dran, wir wollen, dass es Menschen sind, die geliebt sind und andere lieben? Aber würde ich sagen, dann müssen wir auch erstmal gucken, ob das wirklich so bei uns vorkommt, in diesem Maße. Ob wir da nicht andere Dinge haben. Und tatsächlich ist die Liebe das Zentrale. Und Liebe lernt man nicht über Bücher. Liebe lernt man, wenn man mit anderen Menschen zusammen ist. Und deshalb brauchen wir das und müssen so eine Gemeinschaft sein. Im hellenistischen Alltag damals ging es immer um Wettkampf, um Ehre, um Status durch alle Schichten hindurch und genauso Gesundheit. Genau so ist es heute auch noch, ja? Dass Menschen nach Ehre, nach Status und so weiter streben. Aber es war diese Gemeinschaft. Also wenn es nochmal kommt, bitte ich ein zu beten für dich. So, also, ne? Können wir auch nochmal machen, zumindest leise, so. Aber können wir jetzt mal bitte weitermachen hier im Text? Ja? Also, es geht nochmal darum, diese Gemeinschaft, diese Liebe war das, was zentral angezogen hat, was Menschen überzeugt hat. Das waren noch nicht Programme, das waren noch nicht besondere Erkenntnisse, sondern die Liebe zu Schwachen, zu Bedürftigen, zu Menschen, mit denen keiner sonst was zu tun haben wollte. Liebe selbst zu den Feinden des Christentums. Das ist interessant, manchmal die Chats von Christen bei Facebook oder so zu verfolgen. Manchmal ist es einfach auch nur erschreckend. Aber lasst uns das üben, miteinander in Liebe umzugehen, auch mit denen, die ganz anders denken als wir. Das nächste, Friede. Und beim Thema Gemeinschaft ist Friede manchmal irgendwie etwas, wo man denkt, hört sich auch ein bisschen langweilig an. Ne? Also nur eine Gemeinschaft, die friedevoll ist, ist es irgendwie langweilig. Dass Friede etwas Wertvolles ist, merken wir oft erst dann, wenn wir es vermissen, siehe Ukraine-Krieg. Und wir merken es erst dann, wenn es Beziehungsabbruch gibt und wenn Dinge wirklich deutlich schieflaufen. Christen sind als Friedensstifter berufen und ganz ehrlich, das ist manchmal super anstrengend. Wenn du eine Familie hast mit Kindern oder eine Verwandtschaft hast und die kriegen sich alle Nasland wegen irgendeinem Blödsinn irgendwie in die Wolle. Und dann bist du immer wieder aufgefordert, ja, lass uns doch mal drüber nachdenken und kannst du nicht vielleicht doch noch mal mit dem reden? Das ist so echt anstrengend, ne? Und manchmal denke ich da auch, das ist ja auch ein Kindergarten, ne? Irgendwie, dass du immer den Leuten sagen musst, ja, weißt du was, jetzt seid ihr noch mal, ja, und siehst doch mal auch so und geh doch noch mal hin und kannst du nicht und ja, hast ja recht, aber sieh auch mal das andere. Ja, sag mal, hallo, ja? Und das ist tatsächlich der Job, den wir immer wieder zu machen haben. Immer wieder Frieden. Das ist nicht sensationell. Das hat auch nicht viel mit, da brauche ich wirklich kein Studium für, sondern das hat einfach nur damit zu tun, dass ich versuche, Mensch A mit Mensch B wieder in Verbindung zu bringen. Das ist echt anstrengend. Es wiederholt sich ständig und es ist trotzdem dringend notwendig in unserer Zeit. Und das ist auch das, was Gott mit dir und mir jeden Tag macht, weil wir sagen Gott jeden Tag auch das Gleiche, ja? Also Gott, kannst du mir da helfen und der nervt mich. Gott, und kannst du mir diesen Gefallen nochmal tun und so, ne? Also da sind wir so ähnlich. Aber meine Bitte ist, lasst uns das nicht gering achten, dass wir eine Gemeinschaft suchen, wo wir miteinander klarkommen. Eine gelungene, friedliche und halbwegs fröhliche Mahlzeit in der Familie oder mit Freunden kann schon ein großer Segen sein in manchen Situationen. Keiner ist vom Tisch aufgestanden und weggegangen. Oh, Halleluja, preis den Herrn. Ja? Also ein paar lachen vermutlich, weil ihr das kennt. Ja? Ja, genau. Okay, wir probieren es also. Das Vorletzte, Gottes Wort in den Mittelpunkt. Also ich habe ein bisschen manchmal die Ahnung, dass wir hier etwas schwächer geworden sind. Dass weniger Menschen in Bibelgruppen sind, als das vor Corona der Fall war und dass wir in den Bibelgruppen manchmal mehr Gas geben könnten, was das Wort Gottes angeht. Es geht aber auch an der Stelle nicht nur um die Birne, nicht, dass wir immer mehr wissen, sondern es geht tatsächlich darum, dass wir glauben, dass Gottes Wort im Alltag was zu sagen hat und eine echte Ermutigung ist. Dass du dadurch, dass du Bibelwort dem anderen sagst, dass es eine Freude ist und nicht eine Klatsche, ne? Kann man ja auch machen, aber das ist jetzt hier nicht gemeint, sondern wirklich den anderen ermutigen und ermauen. Und natürlich werden wir das jetzt auch nochmal üben, ja? Und jetzt denken einige, oh, Bibelwort, was für ein Bibelwort habe ich nochmal? Ich blende euch zur Hilfe nochmal den Bibeltext kurz ein. Ja? Also falls dir kein anderes Bibelwort einfällt, guckst du hier nochmal ganz kurz. Und dann könntest du das als Ermutigung gleich deinem Nachbarn sagen. Aber was ist ein Bibelwort? Was ist etwas aus Gottes Wort, was dich wirklich bewegt hat in letzter Zeit? Was dich motiviert hat? Das müssen wir einander sagen. Wir glauben, wir behaupten, und das ist auch so, die Bibel redet unser Leben. Dann lasst uns das einander auch sagen und lasst uns einander ermutigen, mehr mit diesem Wort unterwegs zu sein. Ihr konntet jetzt noch mal gucken. Jetzt habt ihr also, falsche Richtung. Jetzt habt ihr die Aufgabe, das noch mal in kleinen Gruppen zu machen. Welches Bibelwort hat dich in der letzten Woche ermutigt? Und vielleicht, falls ihr das habt, was für ein Vers ist dein Lieblingsvers? Noch einmal 2 Minuten habt ihr noch mal in den kleinen Gruppen. Ihr Lieben, wir kommen zum Schlussspurt. Wir kommen zum Schlussspurt und auch jetzt sage ich nochmal, ihr könnt Fortsetzung machen bei Tee und Kaffee nach dem Gottesdienst, einander sagen, was euch im Wort Gottes bewegt hat. Wir kommen zum Abschluss dieses Abschnitts, wo es darum geht, nochmal die Ehre Gottes in den Vordergrund zu stellen. Alles, was ihr sagt und tut, alles soll im Namen von Jesus, dem Herrn, geschehen und dankt dabei Gott, dem Vater, durch ihn. Und davor singt aus tiefstem Herzen zur Ehre Gottes. Obwohl Gemeinschaft ja ein menschliches Thema ist, ein zwischenmenschliches, obwohl es uns um uns geht, geht es immer auch um mehr. Es geht immer um etwas Größeres. Es gibt etwas Größeres als den einzelnen Menschen, als mich. Das wertet mich nicht ab, sondern das nimmt mich hinein in etwas Größeres und Schöneres. Es gibt etwas Größeres als unsere Gemeinde hier in Lüneburg. Ist kaum vorstellbar, aber es gibt etwas Größeres. Es gibt etwas Größeres als die FEGN. Es gibt etwas Größeres als den Bund Freier Evangelischer Gemeinden. Das Größere ist, zur Ehre Gottes gemeinsam zu leben. Wer zur Gemeinde Jesu sich hält, wer Teil davon wird, der wird Teil der größten und besten Geschichte, die es überhaupt gibt. Der Geschichte Gottes. Der wird Teil der Geschichte, wie Gott Menschen durch seine Liebe erreicht, ihnen ein neues Leben schenkt, weil Jesus Christus für sie gestorben ist. Er wird Teil der Geschichte, die über Jahrhunderte hinweg diese Erde schon verändert hat. Und viele Dinge, auf die wir sehr stolz sind, wären nicht möglich gewesen ohne den christlichen Glauben. Und diese Geschichte ist noch lange nicht zu Ende. Sie ist erst dann zu Ende, wenn Jesus Christus eines Tages wiederkommt und seine Erde vollendet, seine neue Welt vollendet. In dieser neuen Welt Gottes wird es die vollkommene, heile Gemeinschaft geben. In dieser neuen Welt wird es kein Mobbing mehr geben. Es wird keine Ausgrenzung mehr geben. Keine bösen E-Mails oder bescheuerten Kommentare in den sozialen Medien. Es wird keine Einsamkeit mehr geben. Es wird nur noch umfassenden Frieden und Harmonie geben, weil alle Menschen in dieser neuen Welt Gottes für und mit Jesus leben. Diese Sehnsucht nach Heil, nach Frieden, nach Gemeinschaft wird sich erfüllen. Was für eine großartige Perspektive, die wir da haben. Und wie stark ist es, dass wir das heute in der Gemeinde schon anfangen können, miteinander zu leben. Wir hier heute. Und ihr an euren Orten. Wir können das jetzt schon ein Stück weit vorwegnehmen. Wir können das schon proben. Wir spielen, als wären wir schon im Himmel, weil unser Herr schon jetzt auf der Erde mit uns ist. Das feiern wir. Und das feiern wir ganz besonders an einem Sonntag wie heute. Und du bist eingeladen, Teil dieser Gemeinschaft zu sein. Entweder Teil dieser Gemeinschaft erstmalig zu werden oder wieder zurückzukommen oder wie auch immer. Wir werden gleich im Anschluss an die Predigt dieses Lied singen, wir sind eins. Und ich wünsche mir, dass ihr dazu natürlich alle aufsteht und dass ihr das wirklich als, wenn ihr das wollt, als Bekenntnis singt, dass ihr das dann auch nicht zu leise singt, weil ein Bekenntnis sollen ja die anderen hören, ja? Habt ihr verstanden? Okay. Auch die Männer können auch laut singen. Ja, also, wenn ihr das wollt, dann singt es mit als Bekenntnis. Ich gehöre zu dieser Gemeinschaft, in die Gott mich berufen hat. Ich will Teil seiner Geschichte werden und diese Geschichte wird großartig enden. Amen. Amen.